Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Wer ist der Letzte?
Ich wahrscheinlich. Aber nach mir kommt noch eine Frau im blauen Mantel.
Dann komme ich nach ihr?
Ja, sie kommt gleich wieder. Stellen Sie sich so lange hinter mich.
Und Sie bleiben stehen?
Ja.
Ich müsste nämlich für eine Minute weg. Wirklich nur für eine Minute.
Es ist sicherlich besser, Sie warten. Sonst kommen andere. Und was soll ich denen dann erzählen?
Na gut, dann warte ich. Stehen Sie schon lange?
Nicht sehr.
Und Sie wissen nicht, wie viel es gibt pro Person?
Weiß der Teufel, ich habe nicht mal gefragt. Wissen Sie nicht, wie viel es pro Person gibt?
Heute nein. Gestern, habe ich gehört, gab es für jeden zwei.
Zwei?
Hm. Zuerst vier, dann zwei.
So wenig. Das lohnt ja das Anstehen nicht. Da kommt die Frau. Sie kommen nach ihr.
Ich komme also nach Ihnen?
Wahrscheinlich. Ich komme hier nach diesem Bürger.
Und dann ich nach Ihnen.
Und ich nach Ihnen.
Und Sie nach mir.
Wladimir Sorokin hat seinen Roman Die Schlange in den 1980er Jahren geschrieben. In der Zeit der Stagnation unter Leonid Brezhnev, die man später die bleierne Zeit nannte. Laut Statistik mussten die Sowjetbürger ein Drittel ihres Lebens in einer Warteschlange ausharren. Wirtschaftswissenschaftler schätzen, dass über 30 Milliarden Stunden pro Jahr allein durch das Warten beim Einkaufen verloren gingen. Das entsprach der jährlichen Arbeitsleistung von 15 Millionen Menschen. Viele Forscher sind davon überzeugt, dass die Unproduktivität eines der Übel war, an denen die Sowjetunion zugrunde ging. Hey, Bürgerin, was ist da los?
Die begradigen die Schlange.
So ein Blödsinn. Hier habe ich vor einer Stunde gestanden. Wozu ist das nötig?
Wo soll ich hin? Ich gehe mit vor.
Dafür geht es jetzt schneller.
Wohl kaum, die rempeln. Was rempeln Sie?
Ich remple nicht. Ich stehe ganz ruhig.
Ich war vorn. Dann schreibt eine Frau Nummern auf.
Auf die Hand?
Auf die Hand und in ein Heft. Die Familiennamen.
Und dann? Morgen sind es Stiefel mit Krebssohlen? Sind es Pelzmäntel? Oder sind es Nahrungsmittel? Sorokin verrät nicht, wonach in diesem Fall über 1000 Sowjetbürger anstehen.
Ja, die Schlange ist dünn, ganz gleichmäßig.
Wie, sollen wir die ganze Nacht anstehen?
Warum anstehen? Sie können ja auch gehen.
Die ganze Nacht über? Welcher Idiot hat sich das ausgedacht?
Das Schlangestehen gilt auch als Metapher für das Scheitern der DDR. So wie alle anderen sozialistischen Wartegemeinschaften. Staaten, die ihre Bürger jeden Tag aufs Neue hinhalten, scheinen zum Untergang verdammt. Doch ist das Warten auch in kapitalistischen Konsumgesellschaften ein vertrautes Phänomen. So verbringt jeder Bundesbürger im Durchschnitt 5 Jahre seines Lebens mit Warten. Davon knapp 7 Minuten pro Einkauf vor der Supermarktkasse, etwa 45 Stunden jährlich in telefonischen Warteschleifen, circa 219 Tage seines Lebens im Stau und wöchentlich mindestens 2 Stunden mit verzehrender Sehnsucht nach dem erholsamen Schlaf.
Das ist wahrlich kein erstrebenswerter Zustand. Zumal Psychologen herausgefunden haben, dass einem die Zeit beim Warten um ein Drittel länger vorkommt, als sie tatsächlich ist.
Entsetzen bereiten schlaflose Nächte, in denen die Zeit sich zusammenzieht und fruchtlos durch die Hände rinnt.
Theodor W. Adorno, 1945, in seinen Reflexionen aus dem beschädigten Leben.
Was aber in solcher Kontraktion der Stunden sich offenbart, ist das Gegenbild der erfüllten Zeit. Wenn in dieser die Macht der Erfahrung den Bann der Dauer bricht und Vergangenes und Zukünftiges in die Gegenwart versammelt, so stiftet Dauer in der hastig schlaflosen Nacht unerträgliches Grauen. Das Menschenleben wird zum Augenblick nicht, indem es Dauer aufhebt, sondern indem es zum Nichts verfällt.
Wer wartet, ist nicht Herr seiner Zeit, sondern fremdbestimmt von dem Ereignis, das noch nicht eingetreten ist. Warten ist verlorene Zeit. Doch das Leben, postulierte Josef Roth, ist ein Wartesaal. Ein Paradoxon? Nicht, wenn man sich darauf einlässt, dass im Warten mehr verborgen ist als verlorene Zeit oder, wie es Adorno sagen würde, schlechte Unendlichkeit von Zeit. Warten kann auch ein freudiges Erwarten sein.
Es kann aber auch die Dimension fatalistischer Resignation enthalten oder der Langeweile, die der amerikanische Psychologe Robert Levine als die dunkle Seite der Zeitausdehnung bezeichnet. Komm, wir gehen.
Wir können nicht.
Warum nicht?
Wir warten auf Godot.
Ach ja. Nicht weniger als 6-mal wird dieser berühmte Dialog in Samuel Beckets Theaterstück »Warten auf Godot« gesprochen. Beim ersten Mal geht es weiter mit »Bist du sicher, dass es hier ist?«
»Was?«
»Wo wir warten sollen.« Beim dritten Mal heißt es im Anschluss »Also, was sollen wir machen?«
»Da ist nichts zu machen.«
»Ich kann aber nicht mehr.« Und beim sechsten und letzten Mal »Was soll man nur machen?« Der erste Akt endet mit »Also, gehen wir?«
»Gehen wir.«
Sie gehen nicht von der Stelle. Vorhang.
Der Schluss des zweiten und letzten Akts lautet
»Also, wir gehen?«
»Gehen wir.«
Sie gehen nicht von der Stelle.
Das Statische der Schlussszenen in Samuel Beckets »Warten auf Godot« wiederholt sich, ohne identisch zu sein. Auch der Aufbau der beiden Akte wiederholt sich. Nachdem sie die Nacht getrennt verbracht haben, treffen sich die beiden Landstreicher Wladimir und Estragon am nächsten Morgen wieder, verkürzen sich das Warten mit Geschmeidigkeitsübungen, Streitereien über belangloses, absurden Spielchen.
Und auch mit dem Erörtern verschiedener Möglichkeiten des Selbstmords. Auf die ihm häufig gestellte Frage, auf wen oder was die beiden eigentlich warten, antwortete Beckett:
»Hätte ich das gewusst, hätte ich das Stück nicht geschrieben.«
Ein andermal erklärte er:
»Versuche die Sache vor allem in ihrer Einfachheit zu sehen. Das Warten, das Nichtwissen warum oder wo oder wann oder auf was.«
So einfach ist das allerdings nicht. Denn Wladimir und Estragon sind in einer ewigen Wiederkehr desgleichen gefangen. Die Befreiung aus diesem Kreislauf wird stets auf den anderen Tag verschoben. Das nennt man gemeinhin Sinnlosigkeit. Doch weil sie immer wieder vergessen, dass sie schon einmal am gleichen Ort waren und auf Godot gewartet haben, durchschauen die beiden die Sinnlosigkeit nicht und können folglich auch nicht dagegen rebellieren.
Nun könnte gerade im Vergessen ihre Erlösung liegen. Aber Wladimir und Estragon werden nicht erlöst. Denn sie vergessen zwar Personen und Ereignisse, nicht jedoch das niederdrückend Langweilige ihrer Gesamtsituation.
Es passiert auch gar nichts.
Wir warten. Wir langweilen uns. Wir langweilen uns zu Tode. Das ist unbestreitbar.
Für Beckett selbst hat sich das Warten durchaus gelohnt. 10 Jahre soll er auf dem Sofa gelegen und nach einer neuen Dramaturgie gesucht haben, mit der er sich von den Konventionen des Theaters freimachen könnte. Bis ihm eines Tages Warten auf Godot einfiel. Auf die Niederschrift des Stücks 1948 folgten dann noch einmal 5 Jahre des Wartens, bis es mit überraschendem Erfolg uraufgeführt wurde und seinen Autor zur Ikone des absurden Theaters machte.
Zur Meisterschaft im langen und erfolgreichen Warten bringt es jedoch nicht Samuel Beckett, sondern Florentino Arisa.
Als Florentino Arisa sie zum ersten Mal gesehen, seiner Mutter aber noch nichts davon erzählt hatte, merkte diese ihm dennoch sofort etwas an. Er hatte nämlich die Sprache und den Appetit verloren und wälzte sich nachts schlaflos im Bett. Jetzt, da er die Antwort auf seinen ersten Brief erwartete, steigerte sich seine Unruhe zu galligem Erbrechen und Durchfall. Er verlor den Orientierungssinn und wurde von plötzlichen Ohnmachtsanfällen heimgesucht, was seine Mutter in Angst und Schrecken versetzte, da sein Zustand nicht an die Verwirrung der Liebe, sondern an die Verheerung der Cholera erinnerte.
Florentino ist 17 und Lehrling bei der Post. Seine Angebetete, die 13-jährige Schülerin Fermina Dassa, gehört zur Oberschicht. Gabriel Garcia Marquez schildert in seinem Roman »Die Liebe in den Zeiten der Cholera« die Anziehung zwischen den beiden jungen Menschen als einen permanenten Ausnahmezustand. Da sie sich aus Standesgründen nicht treffen dürfen, sondern sich nur mit Hilfe von ebenso leidenschaftlich geschriebenen wie herbeigesehnten Briefen verständigen, durchleben sie ein aufreibendes Wechselbad aus Warten, Sehnen, Warten, Verzweifeln, Warten, Verlangen, Warten.
Bis zum Delirium. Irgendwann bereitet Ferminas Vater dem Ganzen ein Ende, indem er seine Tochter an ihre standesgemäßen Pflichten gemahnt. Der Bann bricht. Fermina streicht Florentino aus ihrem Leben und heiratet den begehrtesten Junggesellen der Stadt, den Arzt Juvenal Urbino. Für Florentino hingegen beginnen Jahre reglosen Wartens, wie Marquez schreibt.
Genau genommen sind es 51 Jahre, 9 Monate und 4 Tage. Dann nämlich stirbt Juvenal Urbino. Die Zeit bis dahin hat Florentino keineswegs mit sexueller Enthaltsamkeit verbracht, trotz der vielen Affären aber in steter hoffnungsvoller Erwartung der Nachricht vom Tod seines Widersachers, sowie in der panischen Angst,
dass die auf dieser Erde am meisten geliebte Frau, auf die er von einem Jahrhundert bis ins nächste hinein ohne einen Seufzer der Ernüchterung gewartet hatte, gerade nur noch genug Zeit haben könnte, ihn am Arm über eine Straße von Grabhügeln und windzerzausten Mohnbeeten sicher und wohlbehalten zum anderen Gehsteig, dem des Todes, zu geleiten.
Kaum, dass er endlich vom Tod Urbinos erfahren hat, eilt Florentino in das Haus der Witwe, um ihr erneut einen Antrag zu machen. Aber Fermina weist ihn ab.
Hau ab und lass dich nicht wieder blicken, solange du lebst. Und ich hoffe, das dauert nicht mehr lang.
Doch Florentino Arisa, der inzwischen vom Postboten zum Reedereibesitzer aufgestiegen ist, wäre nicht Florentino Arisa, hätte er nach dieser Abfuhr die Segel gestrichen. 2-mal pro Woche schreibt er Fermina fortan einen Brief. Dieses Mal allerdings, ohne auf eine Antwort zu hoffen.
Die er auch nicht erhält.
Florentino entbindet sein Warten vom Druck der Erfüllung und übt sich in Gleichmut. Das lässt sein Warten zu einer eigenen Form des Handelns werden, zu einer untätigen Tätigkeit, an deren Ende,
gut 2 Jahre und über 130 Briefe später,
die Läuterung der Leidenschaften steht. Das greise Paar findet auf einem Flussdampfer zueinander.
Jenseits der fallenden Leidenschaft, jenseits des grausamen Hohns der Hoffnung und der Trugbilder der Enttäuschungen, jenseits der Liebe.
Der Flussdampfer gehört zu Florentinos Reederei. Als Eigentümer lässt er, nachdem die anderen Passagiere ausgestiegen sind, die gelbe Cholera-Flagge hissen, um ungestört zu sein. Das Schiff kann nun jedoch nirgendwo mehr anlegen und muss den Fluss hinauf und hinunter schippern. Dem Kapitän passt das gar nicht.
Und was glauben Sie, wie lange wir dieses Scheiß hin und zurück durchhalten können? Florentino Arisa war seit 53 Jahren, 7 Monaten und 11 Tagen und Nächten auf die Frage vorbereitet. Das ganze Leben, sagte er. Mein teures Liebchen, ich halte es vor stiller Wildheit nicht aus. Und deine letzten Briefchen sind auch so zahm. Wenn du nicht gar so ein guter Engel wärst, wollte ich gern wieder einmal mit dir raufen.
Mein geliebter, armer, abgezappelter Schatz. Weißt du, man kann schon durch deine Briefe ganz Meschugge werden. Aber das ist doch nur ein Interimszustand und wird hoffentlich nicht allzu lange dauern.
Mein schönstes Liebchen.
Geliebter.
Ich bin tief beschämt.
Ich möchte nicht.
Du schreibst mir heute und ich habe dir den Brief nicht geschickt, den du erwartest. Ich werde doch immer schlechter in meinem Bedürfnis nach 2 teuren Lippen, die mir was Liebes sagen und einen Kuss geben.
Mein Geliebter, endlich heute Morgen deinen lieben Brief bekommen, nachdem ich gestern schon in sehnender Sorge um dich war.
Liebchen, Mädchen, Weibchen, weißt du, dass ich volle 2 Tage nichts von dir gehört habe und anfange besorgt zu sein, du könntest unwohl oder böse auf mich sein?
Es ist mir ganz unbegreiflich, wieso ich von dir seit 4 Tagen kein Lebenszeichen habe. Ich weiß nicht, ob ich besorgt oder was anderes sein soll. Es sind 4 Briefe von mir, auf die ich keine Antwort habe.
Schatz, mein teurer Schatz, so vernachlässigst du mich. 2 Tage lang gar keinen Brief und nur, weil ich eine eben solche Pause gelassen habe. Gönnst du mir nicht das kleine Vorrecht?
Nein, wenn du wüsstest, es handelt sich nicht um die Briefe, die in der Zeit ihrer schwärmerischen Verliebtheit zwischen Florentino und Fermina in aller Heimlichkeit kursierten, sondern um die intime Korrespondenz zwischen Sigmund Freud und Martha Bernays.
Die beiden treffen sich zum ersten Mal Mitte 1882 in Wien und sind bereits 2 Monate später miteinander verlobt. heimlich. Denn der 26-jährige Freud ist von bitterer Armut gedrückt und obendrein verschuldet. Die gerade mal 20-jährige Martha kommt zwar aus einer angesehenen Rabbiner- und Gelehrtenfamilie, ist jedoch ebenfalls mittellos. An Heirat ist nicht zu denken.
Zumal Marthas Mutter von dem eigenwilligen und schroffen Freud nicht viel hält. Also entzieht sie ihm seinen teuren Schatz und nimmt ihn noch im selben Sommer mit nach Wandsbek bei Hamburg, wo die Bernays ursprünglich herkommen. 2 Tage ist die Post zwischen Wien und Wandsbek unterwegs. Eine mitunter astronomisch lange Zeitspanne für die Liebenden.
Denke dir jede 2. Stunde von den 4 Tagen, die zwischen meiner Frage und deiner Antwort verstreichen, ja mehr von den 96 Stunden 64 mit durcheinander jagenden Gedanken an dich und über dich so gedehnt, dass der arme Mensch den Zeitraum endlich nicht mehr von einem Monat oder Jahr unterscheiden kann. Denke, wie leer und demzufolge kurz Jahrtausende erscheinen, in denen wir nichts denken, und du wirst zugeben müssen, dass die Verspätung des den Astronomen interessanten Ereignisses nicht größer ist als die uns beiden durch deinen Sommeraufenthalt in Wandsbek aufgezwungene.
Wenn es nur bei dem einen Sommer geblieben wäre. Aber 2 Jahre später sind die beiden noch immer getrennt.
Warten ist gerade so mein Schicksal wie deines. Warten in Ruhe und Ergebung, warten in Kampf und Erregung. Der Unterschied ist nicht zu groß. Nicht größer als unsere verschiedenen Weisen, sich gegen die Welt zu stemmen.
Insgesamt vergehen 4,5 Jahre und werden 1500 Briefe hin und her geschickt, bis Martha Bernays und Sigmund Freud im September 1886 heiraten können.
Okay, ja, es ist nun einmal schon so lange bestimmt, nicht?
Es darf als gesichert gelten, dass sich das Paar während seiner quälend langen Verlobungszeit im Triebverzicht übt, den Freud Jahre später zivilisationsstiftend nennen wird. Sie, weil es sich für junge Frauen in jener Zeit so geziemt, er, weil ihn sein strenges, fast despotisches Verständnis von Liebe und Treue an Eskapaden hindert, die unter Männern seines Alters üblich sind. Auch der permanente Geldmangel und seine Angst vor venösen Erkrankungen fördern seinen Willen zur Abstinenz.
Wobei der abgezappelte und in stiller Wildheit begehrende Freud der Meinung ist, dass ihn das Los des Wartens weitaus härter trifft als sein Liebchen, Mädchen, Weibchen.
Glaube mir, es ist nur natürlich, dass ich das überlange Warten weniger mag als du. Ich vertrage es schlechter. Es ist allgemein so, dass die Bräute glücklicher sind als die Bräutigame.
1905. Martha hat ihm inzwischen 6 Kinder geboren, argumentiert Sigmund Freud in seinen 3 Abhandlungen zur Sexualtheorie, die Frau sei schon allein aufgrund ihrer biologischen Konstitution zum Warten verurteilt. Tatsächlich ist kaum eine Wartezeit im Leben eines Menschen so lange auf etwas Ersehntes und Erhofftes gerichtet wie eine Schwangerschaft.
Was die junge Mutter allerdings nicht vor der Erkenntnis bewahren muss, dass der Moment der Freude über das Eintreffen des Ersehnten durchaus im Missverhältnis zur Dauer des Wartens darauf stehen kann. Kaum jemand hat so unbestechlich präzise die mitunter ins Monströse abgleitende Glückserwartung seziert wie die 2015 verstorbene Schriftstellerin Gabriele Wohmann. In einer ihrer letzten Kurzgeschichten steht Trix Mink im Mittelpunkt, die werdende Mutter eines Sohnes, der bereits als Ungeborener den Vornamen des Vaters trägt, Phil.
Während ihrer Schwangerschaft hatte sich Trix um ihr geistiges Leben gekümmert. Sie und Phil Junior hörten viel klassische Musik und sie lasen schwierige Bücher. Sie hörten keine Nachrichten mehr. Ab dem 6. Monat hockte Phil Senior allein vor den Katastrophen und Kalamitäten des Globus, zu dessen Überbevölkerung sie bald ihren späten Beitrag liefern würden. Aber vom 7. Monat an wurde auch für Phil Senior der Fernsehapparat nur noch zum Anschauen von Berichten aus der Geistwelt angestellt. alles aus dem Kulturkanal, wobei Trix spätestens nach der ersten Hälfte der Features und Themenabende einschlief, sodass Phil Senior unbemerkt in anderen Programmen wildern konnte. Die Abende wurden ziemlich eintönig. Sie gestanden es einander nicht, aber selbst Trix litt unter einer Öde und sie sehnten sich nach dem Datum der Niederkunft. Ihren letzten schwangeren Monat verbrachte Trix freiwillig, ohne medizinische Indikation, liegend, um ganz sicher zu gehen. Als Säugling fand sie ihren Sohn enttäuschend. Wie geringfügig er war. Fast tot. Monatelang war er immerzu ein bisschen tot. Trix fahndete nach ihren mütterlichen Instinkten, aber leider im Leeren. Da, wo sie noch, redete sie sich zu, noch fehlten. Gut, sie musste auf dieses Portionchen Elend aufpassen. Aber hatte sie es gern? Wann kam die Liebe?
Auf die wird in diesem Womatschen Seelentheater vergebens gewartet. Dass auch eine vorhandene und als immerwährend versprochene Liebe vor lauter Warterei in die Brüche gehen kann, wollen Forscher im Auftrag eines britischen Modelabels herausgefunden haben. Der Gegenstand bzw. das Subjekt ihrer Studie sind Männer, die ins Leere starren.
Verzweifelt auf ihrem Smartphone herumdaddeln.
Oder ihren Kopf in den Händen vergraben und wie an Land gespültes Strandgut dem Zeitpunkt entgegenharren, da sie wieder eingesammelt werden.
Zu ihren Füßen oftmals eine Tüte, die sie treu bewachen.
Denn was diese Männer verbindet, ist, dass sie von ihren Frauen oder Freundinnen zum Warten abkommandiert wurden. Glaubt man der Studie, verplempert das starke Geschlecht durchschnittlich ein Jahr seiner ohnehin kürzeren Lebenszeit damit, auf die Partnerin zu warten. Davon 22 Wochen vor Umkleidekabinen. Mehr als die Hälfte der befragten Männer gaben an, dass sie das regelrecht wahnsinnig macht. Einige sagten, sich aus diesem Grund von ihrer Liebsten getrennt zu haben.
Der Soziologe Matthias Freise von der Universität Bochum sieht den Grund für diese Misere darin, dass Frauen nun einmal Sammlerinnen sind, während Männern das Jagen obliegt.
Frauen sind dem psychischen Programm, schöne Dinge zu horten, Kontakte zu knüpfen oder sich attraktiv zu machen, fast zwangsweise ausgeliefert.
Schon wieder ein vermeintliches Naturgesetz, mit dem Rollenbilder begründet werden. Dabei wäre es interessant herauszufinden, wie viel ihrer Lebenszeit die Sammlerinnen mit dem Warten auf die Rückkehr ihrer Partner von Unternehmungen wie Jagen, Fischen, Erobern oder Krieg führen vergeuden.
Es gibt aber auch das erfüllte und hingebungsvolle Warten. Paradebeispiel dafür ist Penelope, die Gattin des Odysseus. 20 Jahre lässt Homer sie auf die Heimkehr ihres Ehemanns hoffen. Standhaft weigert sie sich, diesen Zustand zu beenden und einen der vielen Freier zu heiraten.
Sondern ich härme mich ab im Herzen, Odysseus ersehnend.
Woher aber nimmt Penelope die Kraft, so lange zu warten, zumal völlig ungewiss ist, ob ihr Mann jemals zurückkommt? Sicherlich ist es ihre unermüdliche Treue, die sie dazu befähigt und als deren weibliches Urbild sie gilt.
Der Philosoph Rodion Ebbinghausen nennt weitere Kraftquellen: die Sehnsucht nach ihrem Mann und die Liebe, die sie miteinander verbindet. Penelope erkenne in dem plötzlich am Hofe aufgetauchten stinkenden Bettler nämlich erst dann Odysseus, als dieser erklärt, wie er einst das Ehebett aus einem Olivenbaum zimmerte. Ein Geheimnis, das nur die Eheleute kennen.
Da lösten sich ihr auf der Stelle das Herz und die Knie, als sie die Zeichen erkannte, die sicher ihr nannte Odysseus. Weinend eilte sie hin zu ihm und schlang ihre Hände um seinen Hals und küsste sein Haupt.
Das Warten voller Sehnsucht verheißt das Glück,
schreibt Rodion Ebbinghausen in seinem phänomenologischen Essay »Das Warten«.
Der Wartende nimmt die Lehre des Wartens auf sich, weil er hofft, dafür mit einer umso größeren Fülle belohnt zu werden. Das eine wiegt das andere auf.
Was aber, wenn das Erwartete nicht eintritt? Oder wenn das Warten in Sehnsucht, ähnlich wie das Warten in Furcht, die Seele ermüdet und deshalb abgebrochen wird? Was nichts anderes bedeutet, als zu resignieren und die Sehnsucht aufzugeben, sie zu verdrängen.
Wieder einmal ist es Gabriele Wohmann, die eine solche Entwicklungskurve mit scharfer Ironie nachgezeichnet hat.
Natürlich bin ich früher da. Wenn ich's recht bedenke, war es Blödsinn. Strandhotel statt Dünen, vorsichtig zugemessener Schnaps in den unangenehm flachen Gläschen anstelle eines vernünftigen Fläschchens, von dem ich mehr hätte. Doch jetzt sitze ich hier am Tête-à-Tête-Tisch mit konzilianter Risopalplatte. Für Zudringliche bin ich kein passendes Objekt. 3 Schnäpse haben mir die Poren geöffnet. Der picklige Oberjüngling bringt mir meinen Schnaps Nummer 4. Bitte sehr. Das drückt Verachtung aus. Wenn ich's gut mit mir meine, Neugier. Aber er verabscheut Frauen, die trinken. Beim Genuss von Nummer 6 fühle ich mich ziemlich verlassen. Ich würde jetzt gerne laut reden oder jemanden trösten. Aber mein Alleinsein ist beschlossene Sache. Sowas von Warterei, sage ich zu der Hand, die das 7. Glas auf die Risopalplatte stellt. Unpünktliche Männer. Was macht man mit sowas Unmöglichem? Der Kellner grinst mich offen und dienstbar an. Nummer 9 und 10 kommen gemeinsam in einem größeren Glas. Und mir ist es jetzt ein bisschen übel und ich bin sehr müde. Der kommt nicht mehr. Hat das irgendjemand gesagt? Sollte der Kellner so scharfsichtig gewesen sein? Nein, er kommt nicht mehr. Übrigens habe ich keinen erwartet.
Die Odyssee des Wartens der Penelope oder auch die ausgedehnte Verlobungszeit von Sigmund Freud und Martha Bernays belegen, dass Warten keineswegs nur eine Leerstelle im Zeitkontinuum ist, wie es aus der Sicht der Moderne erscheinen mag, für die das eine sukzessiv auf das andere zu folgen hat. Vielmehr kann insbesondere das lange Warten konstitutiv und sinnstiftend sein. Voraussetzung ist, dass sich der oder die Wartende, anders als Gabriele Wohmanns Protagonistin, zeitlose Ziele setzt, so wie etwa Florentino Arisa es tut. Sein Warten unterliegt keinem linearen Erfolgszwang. Er liest der Zeit Zeit, wie es Marquez ausdrückt. Im Vordergrund steht nicht das Ende des Wartens, denn das Warten wird Teil des Ersehnten.
Eine solche Praxis des Wartens ist nicht ungefährlich, wie Friedrich Dürrenmatt in seinem 1958 erschienenen Kriminalroman »Das Versprechen« zeigt. Darin steigt Kriminalkommissär Mattei aus jeder Zeitrechnung aus, quittiert sogar seinen Dienst, nur um das Warten als Werkzeug und bewusst gewählte Strategie einsetzen zu können.
Der Plot ist schnell erzählt. In einem Wald im Kanton Zürich findet ein Hausierer die Leiche des kleinen Mädchens Gritli. Mattei verspricht den Eltern, dass er den Mörder fassen wird. Da der Hausierer wegen Sittlichkeitsverbrechen vorbestraft ist, halten ihn alle für den Täter. Nach einem 20-stündigen Verhör und Misshandlungen durch die Polizisten gesteht der Hausierer den Mord. In der darauffolgenden Nacht erhängt er sich in der Zelle. Der Fall gilt als abgeschlossen.
Mattei stößt jedoch auf immer neue Indizien für die Unschuld des Hausierers. Unter anderem auf eine Zeichnung des ermordeten Mädchens, auf der ein Auto, vermutlich amerikanischer Bauart, und ein seltsames Tier abgebildet sind. Hat das Mädchen seinen Mörder gemalt? Mattei begreift, dass er sein Versprechen, den Täter zu finden, noch nicht eingehalten hat. Doch wie soll er den Mörder überführen? Von fischenden Kindern wird er belehrt, dass man einen Räuber wie die Forelle nur fangen kann, wenn Ort und Köder stimmen. Der Rest sei Geduld. Also pachtet Mattei eine heruntergekommene Tankstelle und nimmt eine Frau als Haushälterin zu sich. Die hat nämlich eine Tochter namens Annemarie, die dem ermordeten Mädchen ähnlich sieht und nun als Köder dient.
So wartete er denn. Unerbittlich, hartnäckig, leidenschaftlich. Er bediente seine Kunden, tat seine Arbeit, Benzin einfüllen, Öl, Wasser nachfüllen, Scheiben wischen, immer die gleichen mechanischen Hantierungen.
Annemarie liebte ihn, war zufrieden mit ihm. Er hatte nur eines im Sinn: das Erscheinen des Mörders. Es gab für ihn nichts als diesen Glauben an sein Erscheinen. Nichts als diese Hoffnung. Nur diese Sehnsucht. Nur diese Erfüllung. Er stellte sich vor, wie der Bursche käme. Gewaltig, linkisch, kindisch, voll Zutraulichkeit und Mordgier. Wie er immer wieder erscheinen würde bei der Tankstelle. Wie das Kind sich weglocken ließe. Allmählich. Wie er den beiden in den Wald hinter der Tankstelle folgen würde. Geduckt, leise, wie er im entscheidenden Augenblick vorschnellen würde und wie es dann zum wilden, blutigen Kampfe von Mann zu Mann käme, zur Entscheidung, zur Erlösung und wie der Mörder dann vor ihm liegen würde, zerschlagen, winselnd, gestehend. Dann gab es Stunden, Tage, wo er gleichgültig wurde, apathisch, zynisch, den Dingen ihren Lauf ließ, auf der Bank vor der Tankstelle saß, einen Schnaps um den anderen trank, vor sich hin stierte, Zigarrenstummel auf dem Boden. Dann raffte er sich wieder hoch, sank aber immer mehr in seinen gleichgültigen Zustand zurück, verdöste die Tage, die Wochen im absurden, grausamen Warten. Verloren, verquält, hoffnungslos und doch voll Hoffnung.
Eines Tages kommt Annemarie nicht von der Schule nach Hause. Mathé findet sie auf einer Waldlichtung, wo sie auf den Zauberer wartet. Mit einem Mal scheint das Ende seines wahnwitzigen Wartens greifbar. Er kann seine ehemaligen Kollegen überzeugen, das Mädchen zu observieren. Der Chef der Kantonspolizei, ein gewisser Dr. H., erinnert sich:
Es gab für uns nichts mehr in der Welt als diesen durch den Herbst verzauberten Wald mit dem kleinen Mädchen im roten Rock auf der Lichtung. Wir warteten auf den Mörder, entschlossen, gierig nach Gerechtigkeit, Abrechnung, Strafe.
3 Tage später.
Wir warteten und warteten. Es ging uns jetzt eigentlich nicht mehr um das Kind und nicht mehr um den Mörder. Es ging uns um Mathei. Der Mann musste Recht behalten, an sein Ziel kommen, sonst geschah ein Unglück.
5 Tage später.
Wir warteten und warteten und warteten, lauerten und lauerten.
6 Tage später.
So lauerten wir und lauerten, erwarteten den Mörder, das Kind zwischen uns, das jeden Nachmittag in der Lichtung am kleinen Bach saß, singend: Maria saß auf einem Stein. Stur, versponnen, unbegreiflich. Wir begannen es zu verabscheuen, zu hassen.
8 Tage später.
Das Mädchen schien mir nun widerlich, gemein, ordinär, dumm. Ich hätte es erwürgen können, töten. Zerreißen, nur um das Blödsinnige. Maria saß auf einem Stein, nicht mehr zu vernehmen. Es war zum Wahnsinnigwerden.
Die Polizisten verlieren die Nerven, brechen aus der Deckung hervor und versuchen mit harschen Worten Annemarie zur Rede zu stellen. Ohne Erfolg.
Die Aktion wird abgebrochen. Mathé ist wieder allein mit seinem Warten.
Jahre später wird Dr. H. von einem Pfarrer ins Kantonsspital zu einer sterbenden Greisin gerufen. Kurz vor der letzten Ölung gesteht sie, mit einem Mann verheiratet gewesen zu sein, der 3 Mädchen ermordet hat, darunter auch Gritli. Auf dem Weg zu seiner 4. Tat, sie sollte der kleinen Annemarie gelten, verunglückte er tödlich mit seinem Auto, einem amerikanischen Buick. Dr. H. besucht Mathei, um ihn von dem Geständnis zu erzählen.
Mathei saß trotz der Kälte in seinem Monteuranzug auf seiner Bank, rauchte einen Stumpen, stank nach Absinth. Ich setzte mich zu ihm, berichtete in kurzen Worten, doch es war nichts mehr zu machen. Er schien mir nicht einmal zuzuhören.
Der Realität längst entrückt, ist Mathei das Opfer seiner eigenen Strategie geworden. Er wird weiter warten, nicht auf den Mörder, sondern auf die Einlösung seines Versprechens. Und das um jeden Preis, auch den des Selbstverlusts. Seine Vorstellung von unbedingter Treue zu einem einmal gegebenen Versprechen hat seiner professionellen Beharrlichkeit jegliches Maß geraubt.
Das Warten auf den günstigen Augenblick, den die griechischen Philosophen Kairos nannten, kann, wenn es nicht wie bei Matthäi zur fixen Idee wird, die optimale Vorgehensweise sein. Besonders, wenn es um Leben und Tod geht. So hielt der preußische General Karl von Clausewitz die Verteidigung für die stärkste Form der Kriegsführung. Verteidigung aber bedeutet abwarten.
Was ist der Begriff der Verteidigung? Das Abwehren eines Stoßes. Was ist also ihr Merkmal? Das Abwarten dieses Stoßes. Die verteidigende Form des Kriegführens ist kein unmittelbarer Schild, sondern ein Schild gebildet durch geschickte Streiche. Was ist der Zweck der Verteidigung? Erhalten. Erhalten ist leichter als gewinnen. Schon daraus folgt, dass die Verteidigung bei vorausgesetzt gleichen Mitteln leichter ist als der Angriff. Worin liegt aber die größere Leichtigkeit des Erhaltens oder Bewahrens? Darin, dass alle Zeit, die unbenutzt verstreicht, in die Waagschale des Verteidigers fällt. Er erntet, wo er nicht gesät hat. Jedes Unterlassen des Angriffs seitens des Gegners aus falscher Ansicht, aus Furcht, aus Trägheit, kommt dem Verteidiger zugute.
Weniger militärisch, deshalb aber nicht minder prägnant, hat es Frank Portnoy für seine Branche formuliert. Portnoy ist Anwalt an der Wall Street, war als Investmentbanker tätig und berät Firmen, die ihr Geschäft mit High-Frequency-Trading machen, also mit dem Wertpapierhandel im Millisekundenbereich. Als leuchtendes Beispiel führt er Anlegerlegende Warren Buffett an, der selbst immer wieder betont:
Wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir schnell sind, sondern dass wir richtig liegen. Zur Frage, wie lange wir dabei abwarten, wir warten unbestimmte Zeit.
Warren Buffett zufolge erfordert es größte Selbstdisziplin, die vielen verlockenden Investmentoptionen vorbeiziehen zu lassen, bis sich eine wirkliche Chance auftut. Diese Kunst des Lauerns und des langen Atems beherrschte auch der verstorbene Apple-Gründer Steve Jobs. Als er 1998 erneut die Ruder des Konzerns übernahm und gefragt wurde, wie er den damals angeschlagenen Konzern sanieren wolle, antwortete er ganz im Beckettschen Sinne:
I'm going to wait for the next big thing.
Zeit ist Geld. Dieses einstmals eherne Gesetz des Kapitalismus wird laut Frank Portnoy von immer mehr Managern abgelehnt. Ihr Geschäftsmodell sind nicht sogenannte Quick Wins, also schnelle Vorteile durch Aktionismus, Unrast und Umtriebigkeit. Stattdessen folgen sie dem Prinzip des aktiven Wartens: Beobachten, orientieren, entscheiden und erst dann handeln.
Für Künstler ist das nichts Neues. Schon vor knapp 100 Jahren hatte Rainer Maria Rilke kein Interesse daran, seine kreativen Ressourcen zu verschwenden, indem er sich dem Diktat von Zeit und Effizienz unterwarf. Über seinem Schreibtisch hing ein Zettel mit einem einzigen Wort darauf:
Warte.
Warten. Als Verbindungsglied zwischen Gegenwart und Zukunft. So sah es auch Sigmund Freud. Nur dass er in Bezug auf seine Arbeitsweise von Zauderrhythmus sprach. Ein produktives Spiel, bei dem miteinander konkurrierende Impulse um Aufmerksamkeit ringen und ausgeglichen werden müssen. Das kann dauern.
Zauderrhythmus. Theodor W. Adorno hätte das gefallen. Das Warten auf den Schlaf war ihm ja ein Greuel. Ansonsten aber erschien ihm Warten können als Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Dasein. Denn nur durch eine verzögernde Widerständigkeit in der Zeit, durch das Aussetzen von rein reflexhaften Denken, Handeln und Urteilen, entstehen Erfahrungsspielräume, in denen über Sinn und Bedeutung reflektiert werden kann. Ohne solche Umwege, die das lineare Zeitmuster unterbrechen, hat der Mensch kaum die Möglichkeit, ein kritisches Bewusstsein zu entwickeln und dem Regulieren und Normieren von Denken, Handeln und Urteilen etwas Eigenes entgegenzusetzen. Insofern wären die gegenwärtigen beschleunigten Lebenszeitregime und forcierten Selbstoptimierungen für Adorno vermutlich ein Zeichen fortschreitender Verdummung gewesen.
So wie Sigmund Freud es wahrscheinlich gar nicht lustig gefunden hätte, mitten im goldenen Oktober in seinem Briefkasten die Werbung eines Online-Shops zu finden, in der es heißt:
Santa war gestern. Schon jetzt weihnachtet es bei uns. Warum also bis zum Fest warten? Lieber schon ab dem 26.10. die besten Angebote einsacken.
Womit wir wieder beim Triebverzicht oder Triebaufschub wären. Freud verstand darunter den Verzicht auf das spontane Ausleben, insbesondere der Aggressions- und Sexualtriebe bzw. deren gesellschaftlich reguliertes Ausleben. Ein Ventil, ohne dass keine Gemeinschaft auskommt, sofern sie Wert auf ein friedliches Zusammenleben legt. Mit Triebverzicht ist keineswegs eine rigide Selbstkontrolle gemeint, wie sie nicht nur in Deutschland jahrzehntelang als oberste Tugend galt. Zwanghafte Triebunterdrückung macht krank, wie Sigmund Freud 1930 anschaulich in seiner Schrift »Das Unbehagen in der Kultur« schildert. Denn gesellschaftlich erzwungenes Warten entfremdet den Menschen von sich selbst und kann ihn zur bloßen Funktion degradieren.
Es ist also ein äußerst sensibles Terrain, auf das der Mensch sich begibt, um nach der Phase des Warten-Müssens, wie es im frühesten Kindesalter erfahren wird, die Fähigkeit des Warten-Könnens zu erlangen. Diese Fähigkeit ist nach Meinung des Freiburger Hirnforschers und Arztes Joachim Bauer jedoch unabdingbar für die Herausbildung einer eigenständigen Identität.
Das Gehirn des Menschen verfügt über zwei Fundamentalsysteme. Ein bottom-up arbeitendes Triebsystem, das auf jeden Reiz reagieren, jeder Versuchung sofort nachgeben und jeden Frust sofort herauslassen will. Und ein top-down wirkendes, im präfrontalen Kortex beheimatetes System, das uns befähigt, aufsteigende Impulse zu bremsen, innezuhalten, abzuwägen und zu überlegen, was wir langfristig aus unserem Leben machen wollen. Die Aufgabe guter Selbststeuerung liegt darin, beide Systeme in Balance zu halten.
Menschen, denen dies gelingt, sind laut Joachim Bauer nicht nur gesünder, sondern auch sozial verträglicher. Wer permanent die sofortige Erfüllung seiner Bedürfnisse verlangt, sucht immer dringender nach neuen Reizen, deren Wirkung allerdings auch immer rascher abnimmt. Das führt dazu, dass die Reize zunehmend stärker dosiert werden müssen. Es entsteht eine Art Anspruchsinflation. Der Eigenantrieb sinkt, die Abhängigkeit von außen wächst.
Wer nur seinen spontanen Impulsen nachgibt oder unvermittelt und ohne Sinn und Verstand nach allem greift, sich alles einverleibt oder alles haben muss, was ihm hingehalten wird, hat kein Selbst.
Und damit auch keine innere Freiheit, wie Joachim Bauer in seinem Buch Selbststeuerung ausführt. Um sie zu entwickeln, bedarf es menschlicher Pflege, Aufmerksamkeit und vor allem gegenseitiger Empathie.
Das erinnert daran, dass sich der Begriff des Wartens vom lateinischen Verb videre herleitet. Dem Grimmschen Wörterbuch zufolge impliziert es versorgen und pflegen, das Augenmerk auf etwas richten und für etwas Sorge tragen. Diese Bedeutungsgehalte des Wartens sind heutzutage allerdings auf tote Gegenstände wie Autos und andere Maschinen verschoben. Sie werden gewartet.
Wenn die innere Freiheit, selbstbestimmt zu handeln, nicht gegeben ist, kann das Warten zur grausamen Vermengung von Hoffnung und Verzweiflung werden. Wie für Franz Kafkas namenlosen Mann vom Lande, der in das Gesetz gelangen will. Vor dem Eingang steht ein Türhüter mit großer Spitznase und langem, schwarzen Tatarenbart. Obwohl das Tor offen ist, verweigert der Wärter dem Bittsteller den Eintritt und warnt ihn, es auf eigene Faust zu versuchen.
Wenn es dich so lockt, versuche es doch trotz meines Verbotes hineinzugehen. Merke aber, ich bin mächtig. Und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter einer mächtiger als der andere. Schon den Anblick des Dritten kann nicht einmal ich mehr ertragen.
Mit solchen Schwierigkeiten hat der Mann vom Lande nicht gerechnet. Er beschließt lieber zu warten, bis er die Erlaubnis zum Eintritt erhält. Der Türhüter gibt ihm einen Schemel, damit er es bequemer hat.
Dort sitzt er Tage und Jahre.
Er versucht, den Türhüter zu bestechen, wird kindisch und bittet sogar die Flöhe im Pelzkragen des Türhüters, ihm zu helfen. Vergebens. Kurz vor seinem Tod will er wissen, warum in all der Zeit niemand außer ihm Einlass verlangt hat.
Der Türhüter erkennt, dass der Mann schon an seinem Ende ist. Und um sein vergehenes Gehör noch zu erreichen, brüllt er ihn an. Hier konnte niemand sonst Einlass erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn.
Kafka ist ein Meister darin, das Aufschieben und Hinauszögern von Ereignissen als typische Handlungen der Bürokratie und der Macht zu beschreiben. Seine Parabel »Vor dem Gesetz« ist ein vortreffliches Lehrstück über institutionalisiertes Warten, über Hierarchien und Ordnungen, über warten müssen und warten lassen. Da der Türhüter sich niemandem gegenüber rechtfertigen muss, kann er den Mann bis zum Tode warten lassen, frei nach dem Motto, wer erniedrigt werden kann, der hat sein Recht auf Menschenwürde verloren und muss draußen bleiben. Der Mann vom Lande wiederum schreckt vor Gebot und Verbot zurück und verstrickt sich in seinem Zögern, seiner Entschlusslosigkeit und Angst.
Mit anderen Worten, wer keine Wahl hat oder zu haben meint, dem bleibt nichts anderes als das Warten in Agonie und Verzweiflung. Dafür gibt es kaum einprägsamere und erschütterndere Bilder als die der Flüchtlinge, die zu Hunderten vor der Erstregistrierungsstelle in Berlin-Moabit warten. Nein, nicht darauf eingelassen zu werden, sondern eine Wartenummer für den Einlass zu erhalten. Um einen günstigen Platz in der Warteschlange zu erhaschen, stellen sich viele bereits nachts an, stehen knöcheltief im Schlamm, kaum geschützt vor der einbrechenden Kälte. Darunter auch schwangere Frauen, Kinder und Jugendliche. Links Gitter, rechts Gitter, dicht an dicht. Und das stundenlang, tagelang.
Immer wieder verkeilen sich Menschen in den Gittern und es kommt zu lebensgefährlichen Situationen, wenn sie um 6 Uhr morgens massenhaft die Absperrung überrennen, weil die Tore der Behörde öffnen.
In Deutschland haben wir noch keine Erfahrung mit Warteschlangen, bei denen Menschen nach immer wieder neuem Anstellen auch eine Woche nach dem Auftakt noch nicht am Ziel des Begehrens sind.
Michael Schreckenberg ist theoretischer Physiker sowie Experte für Massenevakuierungen und simulationsbasierte Fluchtpläne. Für besonders quälend hält er die Tatsache, dass die oft schwer traumatisierten Flüchtlinge auch nach wochenlanger Warterei keine Ahnung haben, was mit ihnen geschehen wird.
Die Menschen wähnen sich nach der strapaziösen Flucht am Ziel ihrer Reise und landen in völliger Ungewissheit. Es kann in so einer Situation ganz schnell, in Sekunden, zur Katastrophe kommen.
Unsere Reihe war lang vor dem Tor auf der Straße. So rückte ich schließlich nach ein paar Stunden in die Toreinfahrt. Und hinter mir wuchs der Schwanz in die Straße, auf die inzwischen ein kalter Regen herunterfiel. Ein jeder in dieser Schlange hat so viel hinter sich wie sonst eine ganze Generation unseres Menschengeschlechts. Er fängt an, seinem Nebenmann zu erzählen, wie er 3-mal dem sicheren Tod entrann. Doch auch sein Nebenmann ist dem Tod mindestens 3-mal entronnen. Er hört flüchtig hin, dann zieht er es vor, sich mit dem Ellenbogen in eine Bresche hineinzuschieben, wo ihm ein neuer Nebenmann gleich erzählen wird, wie er seinerseits dem Tod entrann. Und während dieser Wartezeit fällt die erste Bombe auf jene Stadt, in die man hat ziehen wollen, um Frieden zu finden. Erlöschen Wiesen. Kommt hinter der Tür, vor der man wartet, das Kabel an, durch welches das Land gesperrt wird, das einem die letzte Zuflucht schien. In allen Städten des Erdteils warteten jetzt diese Schlangen vor unzähligen Türen.
Die Schlange, von der Anna Segers in ihrem autobiografisch geprägten Roman Transit berichtet, wartet in Marseille. Bereits 1933 ist Anna Segers vor den Nazis nach Paris geflohen, von dort weiter in den unbesetzten Teil Frankreichs und schließlich 1940 nach Marseille, damals noch das Tor zur Freiheit. Wie ein Schwamm saugt die Stadt die Verfolgten aus ganz Europa auf. Unermüdlich hetzen sie von Behörde zu Behörde. Als Frankreich vor Hitler kapituliert, spitzt sich ihre Lage bedrohlich zu, wird die Jagd nach Bescheinigungen und Stempeln, die das Verlassen des verlorenen Kontinents ermöglichen, immer chaotischer. Einer der jüdischen Flüchtlinge verliert die Geduld. Er will zurück in seinen Heimatort im besetzten Litauen.
Freiwillig? Sie wissen doch, was Sie dort erwartet.
Und hier? Was erwartet mich hier? Sie kennen vielleicht das Märchen von dem toten Mann. Er wartete in der Ewigkeit, was der Herr über ihn beschlossen hatte. Er wartete und wartete ein Jahr, 10 Jahre, 100 Jahre. Dann bat er flehentlich um sein Urteil. Er konnte das Warten nicht mehr ertragen. Man erwiderte ihm: Auf was wartest du eigentlich? Du bist doch schon längst in der Hölle. Das war sie nämlich. Ein blödsinniges Warten auf nichts. Was kann denn höllischer sein? Ich habe jetzt genug von allem. Ich will heim.
Anna Segers konnte nach monatelanger Wartezeit an Deck eines Schiffes gehen, das sie nach Mexiko brachte, wo sie ihren in Marseille begonnenen Roman Transit zu Ende schrieb. Er vermittelt wie kaum ein anderer im deutschsprachigen Raum die vielfachen Nöte und Verstörungen, die der Albtraum einer Flucht in sich birgt, wie sie heute Syrer, Äthiopier oder Menschen vom Balkan auf sich nehmen.
Das Aufkommen des Faschismus und die Machtergreifung Hitlers hat auch den österreichischen Schriftsteller und Journalisten Josef Roth zum Emigranten gemacht. Allerdings verbringt er schon vor 1933 seine Zeit vorzugsweise zwischen Aufbruch und Ankunft, weshalb sein Ausspruch, das Leben sei ein Wartesaal, durchaus zutreffend ist. Roth wohnt in Hotels und Pensionen, für seinen gesamten Besitz reichen 3 Koffer. Seinen Schreibtisch findet er in den Bars und Kaffeehäusern von Paris, Wien, Brüssel oder Amsterdam. Im Kopf hat er die Fahrpläne und Zimmerpreise und seine Tagträume. In ihnen wird das Warten mitunter zu einem, im wahrsten Sinne des Wortes, köstlichen Zustand.
Ich wünschte mir, einen Tag lang eine Seerose zu sein, mit vielen, vielen Armen, Schlingarmen der Sehnsucht. Ich täte den ganzen Tag nichts, als mit den Armen zu rudern. Es müsste mir gelingen, alle Mücken eines Bassins anzuziehen und im letzten Moment, im allerletzten, ich höre schon der Mücken dünnes Wasserherzchen klopfen, peng, peng, 1 Millionstel eines Wassertropfens klopft, so lasse ich meine Arme gerade in die Luft ragen und warte noch einen Moment. Und koste ihn ganz aus, diesen Augenblick zwischen Sehnsucht und Erfüllung, Hunger und Sattsein, Leben und Tod. Ich schwöre, ich wäre eine Seerose, um die sich alle Meere und Aquarien der Welt rissen. Aber ein grausamer Gott beherrscht die Welt. Er hat mich zum Menschen gemacht.
Und das Warten zur Conditio Humana.